Mein eigener Diskussionsleiter?
Ja.
Okay. Kritik, Fragen, Kommentare, Ergänzungen.
Ja, ich habe das bei meinen eigenen Kindern relativ früh gezeigt, dass wenn sie im Internet sich bewegen und sie sind eben da zu der Zeit mal unter 18 gewesen, dass sie nicht verpflichtet sind, ihre persönlichen Daten wahr anzugeben. Und das habe ich auch beobachtet, dass das durchaus auch häufig angewendet wird, dass überhaupt nicht, gerade wenn man gezwungen wird, Daten anzugeben, dass diese Daten unbedingt stimmen. Und wir haben auch Umfragen gemacht im geschäftlichen Bereich und da ist auch festzustellen, dass wenn die Personen nicht keine persönliche Bindung an diese Befragung haben, auch häufig falsch antworten und demnach also auch, ich sag mal, diese Transparenz nicht wirklich durchgehend sein muss. Kommt sicherlich auf die Daten an, auf die Plattform an. Aber ich denke mal schon, dass auch eine Gegenbewegung da ist, um sowas zu verhindern.
Ja, also ich glaube auch, dass es schon Möglichkeiten gibt. Aber das Interessante scheint mir ja zu sein, dass es relativ wenig genutzt wird, diese Möglichkeiten, dass überhaupt auch wenig Diskurs eigentlich darüber stattfindet, sondern dass eigentlich eher, es gibt immer auch so viele Sätze, so auch von der EU-Kommission und so, das Internet ist ja nun mal da, oder sowas in der Art, ja? Also wo das im Grunde genommen wie eine naturale Tatsache betrachtet wird und das für sich genommen schon Grund genug ist, dass man damit nichts machen kann. Also das ist, ich habe neulich eine Diskussion gehabt, wo jemand dabei war, der Spezialist ist für die ganzen Datengeschichten, investigativer Journalist für die Zeit und für andere Magazine. Das heißt, jemand, der sich in einem eklatant höheren Maße auskennt mit den ganzen Sachen, als ich bin totaler Idiot. Ja? Weil mich interessiert es eigentlich auch nicht. Mich interessieren weder Computer noch Smartphones und ich werde auch nie eins haben. Der kannte sich aber aus. Und der hat erzählt, über das, wie sie da ihre Recherchen treiben und so weiter. Und dann wurde er aus dem Publikum gefragt, sagen Sie mal, was hat sich für Sie eigentlich verändert, seit Sie sich mit diesen Themen beschäftigen? Und da sagte der, ich bin viel öfter in der frischen Luft. Aber eine interessante Stellungnahme. Was er damit meinte, ist, dass wenn Sie Ihre Besprechungen machen, legen die Ihre Handys aufs Klo oder halt in den Raum und gehen raus. Ja? So, und das ist so ähnlich wie mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, ich operiere mit unterschiedlichen Identitäten, ich mache falsche Angaben. Warum muss ich das überhaupt, wenn ich in einer freien Gesellschaft lebe? Wer nötigt mich denn dazu, falsche Angaben über mich zu machen? Wer nötigt mich denn dazu, mir Gedanken darüber zu machen, ob das, was authentisch über mich vorhanden ist, missbraucht und verwendet werden kann? Also wir sind doch sozusagen schon hinter der Linie, wenn wir uns überlegen, wie man das System unterläuft. Das ist doch völlig verrückt. Weil, wer sind die denn? Ja? Die sind ja nicht demokratisch legitimiert, der hat ja niemand gewählt, diese Leute, die diese Verfügung für sich reklamieren. Und das finde ich schon auch interessant, auch ein Thema dazu, wie verändert sich denn das, was wir für normal halten, für selbstverständlich. Ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass man gar nicht hinkommt, sowas zu machen, aber man muss dabei auch noch bemerken, wie weit man da eigentlich schon gekommen ist. Ne?
Ich habe eine Frage bzw. Anmerkung. Die Frage wäre, weshalb denn die Widerständigkeit oder der Widerstand so wenig spürbar ist. Und die Anmerkung ist das, dass es diese Form der Entmündigung, also diese Form der Anpassung, die gibt es ja wirklich schon die letzten Jahrzehnte. Also denk an die Ergebnisse der analytischen Sozialpsychologie, nämlich diese Form des oralen Flippers, also diese konsumistische Form sozusagen sich einzulullen, wenn man dann denkt an Marcuses Analyse des eindimensionalen Menschen, wo er gesagt hat, es geht einfach. Also vorhin war die Kritik am Konsumismus, an der amerikanischen Verfassung des Pursuit of Happiness, also diese diese Glücksmomente der totalen Befriedigung und der totalen Entmündigung. Und jetzt scheint es aber sozusagen eine avancierte Form durch die technische Entwicklung, dass diese subtile Invasion, also diese Invasion ins Psychische, nochmal eine ganz andere Ebene, ein ganz anderes Niveau erreicht. Meine Frage, die wir sonst mal zu wenig beantwortet, weshalb lassen die Menschen das mit sich geschehen? Gibt es sozusagen so eine Lust, versorgt zu werden? Gibt es sozusagen so etwas wie eine orale Fixierung im Psychologischen? Gibt es sozusagen, ist es das Scheitern der Ödipalität? Ist es sozusagen,
was ja oftmals in der französischen Psychoanalyse immer wieder betont wird, der Verlust des Gesetzes des Vaters, ersetzt sozusagen die Ödipalität, die so etwas wie ein Urteilsvermögen, eine kritische Form der Subjektivität macht.
Naja, ich weiß ja nicht, ob man so weit so tief schürfen muss. Also der Punkt, über den ich nachdenke, den habe ich ja benannt. Der hat ein bisschen was damit zu tun, dass eben sozusagen Autonomie auch immer eine zusätzliche Leistung erfordert. Deshalb ist die Entlastung von dieser Leistung attraktiv. Übrigens habe ich überhaupt nicht über Konformität gesprochen. Wir haben ja so eine Einschätzung, dass Konformität an sich was Schlechtes sei und Autonomie was Gutes. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Konformität ist unglaublich funktional. Wenn nicht alle an den allermeisten Stellen konform wären, würden wir nie zu irgendwas kommen. Konformität bedeutet ja letztlich, ich kann mich darauf verlassen, dass bestimmte voreingestellte Entscheidungsstrukturen auch tatsächlich okay sind. Oder ich kann mich darauf verlassen, denken Sie an die Quizshows, ja? Wenn der Joker, der Publikumsjoker verwendet wird, ist er bei den beklopptesten Fragen, ist irgendwie ein größerer Teil der Anwesenden meistens der richtigen Auffassung. Das ist interessant, das ist Konformität. Ja? Also mehr Informationen durch mehr Leute, warum soll man die nicht nutzen? Das sind so Sachen. Ja? Insofern ist Autonomie nicht per se etwas Gutes, sondern in bestimmten Situationen, wo es darauf ankommt, eine eigene Entscheidung zu treffen. So. Und das ist besonders dann erforderlich, wenn sich Verhältnisse so verändern, dass sie schädigend werden. Ja? Aber wir haben es immer mit einer Balance zu tun. Ja? Dem Wunsch, sich von den Freiheitszumutungen zu entlasten, von den Autonomiezumutungen zu entlasten, sich in etwas hineinzubegeben, wo man darauf verzichten kann. Ja, deshalb geht man in Fußballstadien, deshalb besäuft man sich oder sonst. Das sind ja Entlastungen von Autonomiezumutungen. Ne?
Mal loslassen. Ja.
Oder auch mal Gruppenmeinungen ganz toll zu finden oder sowas. Sich einfach mal gehen zu lassen. In der Hinsicht ist ein Zeichen dafür, dass es eben nicht nur eine Entlastung ist, sondern dass es etwas ist, wozu man immer was tun muss. Was auch dazu führt, dass man sich immer selber orientieren muss. Abweichendes Verhalten ist unheimlich anstrengend, ja? Weil man sich selber organisieren muss. Man muss selber Orientierungsleistungen bringen. Man muss das legitimieren vor sich und anderen. Das ist wahnsinniger Aufwand. Wenn ich das tue, was alle tun, habe ich gar kein Problem. Ja? Also ich glaube, deshalb sage ich, man muss nicht so tief schürfen, psychoanalytisch, sondern es sind eher grundlegende Strukturen, die es wahrscheinlicher machen, dass man zur Konformität neigt und eher unbesorgt sich verhält gegenüber diesen Zwängen und es eher unwahrscheinlich ist, dass man sich autonom verhält. Ja? Aber da will ich dann umgekehrt wieder sagen, was für eine historische Leistung, was für eine zivilisatorische Errungenschaft, dass wir eine Gesellschaftsform gefunden haben, die Autonomie ermöglicht, ja? Und einklagbar macht. Das ist Wahnsinn eigentlich, wenn man sich das überlegt. Ja. So rum würde ich das diskutieren. Und ich glaube schon, dass bei den, sagen wir mal, klassischen, kritischen, kulturkritischen Positionen wie von Marcuse und sowas, richtige Beobachtungen dran waren. Insbesondere dort, was sich auf den Konsumismus gerichtet hat. Aber es ist noch was anderes, was wir jetzt haben. Also die Gesellschaft, innerhalb derer Adorno, Marcuse und Co. Mitscherlich und so weiter ihre Beobachtung angestellt haben, war im Vergleich zu der jetzigen geradezu ein Hort der Autonomie. Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
Dann ist Wissenschaftler sein musste, oder vielleicht ein Helm. Die haben aber diese schöne Dinge, die dafür sorgt, dass keiner vergessen wird.
Ja, ja, klar, es gibt unheimlich viele, was man so als einzelne Partikel zusammenfügen könnte. Aber das ändert erstens gar nichts daran, dass es mir trotzdem noch nicht so ganz erklärlich ist, dass gewissermaßen die Güterabwägung nicht stattfindet. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich, aber es mag dann vielleicht auch Geschmackssache sein, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass das attraktiv ist. Ja? Also klar, eine exhibitionistische Gesellschaft ist, ja, Andy Warhol, ja, irgendwann wird jeder Mensch ein Star sein. Ja, das ist vielleicht das, was wir jetzt haben. Das bedeutet zwar nichts, wenn es da so lange dumm gelaufen, aber man kann es halt sein. Ja? So, aber Sie merken, das ist auch im Fluss. Wir haben es halt auch mit einer Entwicklung zu tun, deren Ausgang noch offen ist. Wir wissen überhaupt nicht, welche Gestalt das annimmt. Und man weiß auch nicht richtig, welche Position man dem gegenüber einnehmen soll. Ich meine, ich könnte ja jetzt mal fragen, wer von Ihnen hat denn ein Smartphone?
Na?
Naja, so zögerlich kommt es wieder. Das ist ein bisschen Konformitätsexperiment. Naja, aber man kann ja dann wirklich auch mal die Probe bei sich selber machen. Was sind Sie bereit zu akzeptieren, obwohl Sie wissen? Ja? Wir haben gerade eine Einsbach-Umfrage gehabt, die genau um die Fragen der Nutzung von digitalen Medien gegangen ist, und natürlich sagen 86% aller Bundesbürger, dass es eine wahnsinnige Gefährdung gibt mit Datenmissbrauch und sonst was. Wenn danach gefragt wird, wie viele bereit sind, ihr Verhalten gegenüber dieser Nutzung der digitalen Medien zu verändern, dann sind es noch 13%, die sagen, ja, da will ich mal was anderes machen. Das ist immer soziale Erwünschtheit, in Wirklichkeit sind es 1,3%, weil alle anderen machen natürlich mit. Das heißt, wir haben hier genau diese Diskrepanz zwischen dem Bewusstsein, eigentlich nicht gut, aber es ist doch irgendwie echt so praktisch. Doch wirklich super.
Warum?
Ja, dann fangen wir jetzt nochmal von vorne an.
Ihre Daten freiwillig hergeben.
Das ist super.
Was soll das schon sein?
Nichts.
Deine Thesebasis würde die demokratischen Grundbedingungen zerschmettern.
Ja. Ja.
Warum? Weil du das ja auch bist. Warum?
Ja, wie gesagt, es wäre jetzt anstrengend, alles nochmal zu sagen. Aber bleiben wir mal bei dem Argument, wenn 86% dafür sind, ist nichts dagegen zu sagen.
Na, da gab es schon mal Zeiten mit großer Zustimmung. Ja?
Aber für die anderen 14%, wenn sie dann als diejenigen definiert sind, die leider nicht dazu gehören, ein ziemliches Problem. Ja? Und alleine das ist zum Beispiel etwas, was sicherlich nicht in die Idee von demokratischen Rechtsstaaten gegossen werden kann.
Wenn der Verlustung mir noch ein paar Konsumartikel mehr offeriert, wenn ich jetzt meine E-Mail nicht schütte und dann sehe ich halt, aha, das ist doch nicht schlimm, das ist doch nicht gefährlich.
Ja, Sie können das für sich selber ja entscheiden, so Stulle zu sein. Das ist ja okay. Wir sind ein freies Land. Man kann ja so argumentieren.
Ist das
ja, ich wiederhole es nicht nochmal. Das tut mir jetzt echt leid. Hast du eigentlich auch nichts mehr.
Demokratie.
Geht alles. Kein Problem. Unsere Welt hat Platz für viele. Bitteschön.
Ich nehme da die zweite Zeile der Ihrer Ankündigung, die heißt, was tun gegen den Zwangsanpassung?
Ja.
Davon haben wir jetzt noch nichts gehört.
Ja, das ist ja Ihre Aufgabe, was wir machen. Darüber sprechen, was ich für richtig halten würde und was ich als Konsequenz für mich selber. Ja, naja, also ich rufe mal jemand anderen auf, nämlich Hans-Magnus Enzensberger, der sich in einer Serie in der FAZ
Frank Schirmacher, der verstorben ist, hat sich ja sehr bemüht, diese Themen am Laufen zu halten. Und Enzensberger hat mal einen Text dazu geschrieben, in dem er gesagt hat, naja, dann muss man es lassen. Ja? Keine E-Mails schreiben, keine Smartphones benutzen und so weiter. Und das ist ja durchaus ernst zu nehmen. Ja, danach, diesem Artikel, ist eine unglaubliche Häme über ihm ausgegossen worden. Und der Mann ist ja auch schon 80 und hat überhaupt keine Ahnung. Und die Welt ist ja digital. Und wieso soll man denn? Und das ist aber interessant, dass selbst die Möglichkeit, das sein zu lassen, schon gar keine diskutable mehr ist. Das ist interessant. Als wäre sich gegen etwas zu wehren kostenlos. Als würde es nicht etwas kosten, als müsste man nicht vielleicht auf etwas verzichten. Jetzt denken Sie mal an den Anfang, von dem, was ich erzählt habe. Was hat es denn Leute gekostet, jemanden zu verstecken? Was hat es denn Widerstandskämpfern gekostet, Widerstandskämpfer zu sein? Das ist doch nicht kostenlos, ja? Sondern nicht for free. Und wir haben so eine Haltung, dass man sich bitte nur dann irgendwie widerständig verhält, wenn man alles andere aber noch behalten kann. Das ist ja das Interessante dabei.
Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, sich zu entziehen oder zu entsagen. Das ist ja auch keine richtige Alternative, die realistisch ist.
Warum denn?
Es gibt ja Benefits in diesen Dingen drinnen, die ja allgemein akzeptiert sind. Und es gibt eben Übergriffigkeiten, die nicht zu akzeptieren sind. Und das ist die Frage. Es gibt zwei Ebenen, es gibt eine politische, öffentliche Ebene, auf der es nach Ihnen im Sinne der besseren Wahrnehmung und es gibt eine private Ebene. Was sehen Sie als Aufgabe der Politik in diesem Zusammenhang, in der Liebwertigkeit etwas zum Schutz der Privatsphäre etc. mehr zu tun, als zu sagen, na, das geht ja gar nicht?
Zum Beispiel das durchzusetzen, dass es nicht geht. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir haben es hier mit Grundrechten zu tun und diese Grundrechte werden nicht geschützt. Das ist ja schon mal ein interessanter Sachverhalt.
In den Medien. Großes Silenzium. Kein Medium hat danach geschrieben, das ist ein Spiegel, ein Gänse.
Natürlich, selbstverständlich. Also ich meine, das ist nun gerade das, was ich gesagt habe. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat fast in jeder Ausgabe dieses Thema gehabt, bis Schirmacher gestorben ist. Ja, seitdem hat das ein bisschen aufgehört. Aber natürlich haben, ich meine, wir haben nun immerhin noch eine mediale Landschaft, in der diverse Möglichkeiten bestehen, über diese Sachen aufzuklären. Da sehe ich nicht das Problem. Ich sehe das Problem bei den politischen Eliten, die sich offensichtlich nicht sondern dafür interessieren oder das nicht weiter problematisch finden oder es verwenden können. Bitte?
Sie sehen es nicht bei aller Relevanz. Wieder
mal. Meinetwegen. Ja?
Oder Sie sind selbst darin verwickelt, oder der BND ist ja tief drin.
Whatsoever. Da gibt es viele Gründe. Bitte.
Ja, schlussendlich kann man ja immer erstmal sich selber anfangen. Und das fängt halt an mit dem bewussten Umgehen mit dem, was man macht. Und deswegen finde ich diese Veranstaltung ja auch spannend, dass man sich bewusst macht, welche Möglichkeiten, welche Wege, welche Alternativen sich ergeben. Ja. Womit es dann auch eine persönliche Entscheidung, welchen Weg gehe ich, welche Vorteile nehme ich von dem, was ich mache und welche nicht. Und darum. Die brauchen wir nicht warten, die werden das tun, was für sie entsprechend gut ist. Und im Grunde
genommen. Ja, also das ist
das Möglichkeit.
Ich habe alle, die digital komplett, also nicht digital angebunden sind, und denen schreibe ich einen Brief. Kein Problem.
Aber Sie persönlich?
Ich habe mit anderen Beziehungen, wo ich WhatsApp nutze und. Aber es ist immer spezifisch auf die jeweiligen Personen, zu denen es passt. Es liegt an meiner Entscheidung, ob ich einen Brief schreibe oder ob ich eine WhatsApp schicke. Und was ich schicke.
Schauen Sie mal, wenn Sie einen Stromausfall hätten, dann können Sie auch keine E-Mail mehr schreiben. Also ich finde das so absurd, dass man das sozusagen für vollkommen undenkbar hält, dass es anders sein könnte und dass es überhaupt eine individuelle Entscheidung geben könnte. Mal, diese Welt existiert seit wenigen Jahren. Warum behauptet jeder, dass weil es das gibt, sei das nicht zu verändern? Und man könnte nicht anders. Das ist wie bei den Menschen, die ihr Handy vergessen haben und vollkommen hilflos plötzlich in der Welt stehen, weil sie niemandem mitteilen können, wo sie gerade sind. Oder sowas. Ja? Das war aber vor 20 Jahren auch nicht anders. Und wir sind, sie haben ja überlebt, wie man sehen kann. Ja, also diese Suche nach dem, dass das schon in Ordnung ist, die macht mich so ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ja, und als sei das ausweglos, das macht mich auch nervös.
Das würde ich auch sagen. Meine Fragestellung ist, dass Ihr Rezept einfach zu sagen, entsage komplett, das ist Unsinn.
Warum?
Wie können Sie in einer Welt, die eben so wie andere Konformitäten darauf beruht, dass man eben die Welt nutzt, ja? Jetzt erklärt sie mal ihren Geschäftspartner, also ich benutze keine E-Mail
mehr. Das erkläre ich meinen Geschäftspartnern. Ich mache ja keine Geschäfte. Aber ich habe kein besonderes.
Das können Soziologen und Normen.
Ja, aber hören Sie doch auf, sich daran festzuhalten, dass weil die Welt so ist, muss die Welt so sein. Und Sie dürfen sich demütig dem fügen. Sie haben doch die Wahl. Ja, und ich sage ja nichts anderes, als dass Sie die Wahl haben. Und Sie sagen die ganze Zeit, ich habe nicht die Wahl. Das ist doch irre.
Doch,
ihr habt
da gesagt, was Sie dagegen tun.
Ja, der war ja mal lange nicht fertig. Ich habe ja nur den Enzensberger zitiert und habe das deswegen zitiert, weil das Argument, was Sie gerade gebracht haben, dem entgegengebracht wird. Wie naiv ist denn das? Ja? Das geht doch gar nicht ohne. Aber selbstverständlich muss man sich damit mal konfrontieren, dass das ohne geht. Ich selber, im Vertrauen gesagt, sagen Sie es nicht weiter, benutze E-Mail. Aus beruflichen Gründen. Ja? Aber ich kann mir eine Welt vorstellen, in der ich das nicht benutze. Ich kann mir insbesondere dann eine Welt vorstellen, in dem es dann wirklich manifest gefährlich wird. Oder in dem ich kein Interesse habe wegen einer Güterabwägung, dass die Veröffentlichung meiner Dinge mir nicht opportun erscheint, beispielsweise. Dann würde ich damit aufhören. Und ich würde mir nie im Leben ein Smartphone kaufen. Ich würde auch nie im Leben irgendwie bargeldlos mit dem Handy bezahlen, oder ich könnte ich gar nicht, weil ich so ein Handy ja gar nicht habe. Aber wissen Sie, alle diese Entwicklungen, und da muss man ja nicht wie das Kaninchen vor der Schlange dastehen und sagen, ach, weil es das jetzt gibt, dann muss es das wohl geben, und dann können wir uns die Welt nicht mehr anders vorstellen. Das kann es ja nicht sein. Autonomie und Mündigkeit besteht darin, dass man die Wahl hat. Und es besteht politisch dann eben darin, dass man die Situation versucht aufrechtzuerhalten, in der man die Wahl haben kann. Um das geht es. Und da kann ich Ihnen, und das machen wir auch nicht in diesem Buch, sozusagen manuell an die Hand geben, wie lerne ich autonom zu sein. Das geht leider nicht. Ja, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Das ist so wie, bringen Ihnen jetzt bei, wie Sie spontan sein können. Das funktioniert nicht. Ja. Es ist, glaube ich, aber wichtig, und das ist ja ein klassischer Aspekt von Aufklärung, Dinge überhaupt erstmal sichtbar zu machen in ihrer Dimension von Einwirkungspotenzial, Veränderungspotenzial, meinetwegen auch Gefährdungspotenzial. Und da wir eigentlich sehen, dass das Problembewusstsein nicht sonderlich ausgeprägt ist, haben wir gedacht, dazu müssen wir mal was sagen. Das ist eigentlich der ganze Zweck der Übung. Den Schluss müssen Sie daraus ziehen. In diesem